Guten Morgen, meine Gemeinde. Ja, ich freue mich, euch hier zu sehen. Und ja, es ist wieder Sonntag und man sitzt im Gottesdienst und das ist eine ganz, ganz gute Geschichte. Und dazu möchte ich eine Frage stellen. Wisst ihr, was Gottesdienst und Essen gemeinsam haben oder gemeinsam haben könnten? Ich habe dazu vor Jahren mal eine Geschichte gefunden, die ich euch gerne vorlesen möchte und ich persönlich finde die gut. Also geht los. Seit über 10 Jahren gehe ich regelmäßig in den Gottesdienst, aber nur an eine Handvoll Predigten kann ich mich erinnern. So der Inhalt eines vor ein paar Jahren in England erschienenen Leserbriefs. Das Resümee des Briefschreibers: Gottesdienste seien wirkungslos und er habe für sich beschlossen, in Zukunft keine mehr zu besuchen. Daraufhin ging eine riesige Welle von Leserbriefen bei der Zeitung ein. Man stritt über den Sinn von Gottesdienstbesuchen. Nach einer ganzen Zeit berichtete ein Mann in seinem Brief, dass er nun schon seit 30 Jahren verheiratet sei. Und jeden Tag hätte seine Frau für ihn gekocht. Fast 11.000 Mal. Aber er könnte sich nur an ein ganz wenige Essen erinnern. Trotzdem war keine Mahlzeit umsonst, sondern die haben ihm alle gut getan. Und er freue sich schon auf das nächste Essen. Schlagartig war die Diskussion zu Ende. Wir brauchen regelmäßig Nahrung. Nahrung für den Körper und auch Nahrung für den Geist. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich fand das gut. Und deswegen habe ich das vorgelesen.
Ja, ich wünsche euch auch einen wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister. Und ich freue mich. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ich freue mich auch, dass ich hier sein darf, denn es gibt eigentlich ja nur 2 Gründe für unsere Anwesenheit. Erstens, der Heilige Geist hat es wie auch immer heute geschafft, uns hierher in Bewegung zu setzen. Und zweitens, in uns existiert eine tiefe Sehnsucht danach, Gemeinschaft zu haben unter dem Wort Gottes und mit dem Wort Gottes, und das ist Jesus Christus. Und es ist wirklich genau so, wie Hartmut das eben schon gesagt hat: Gottesdienst tut gut. Und genau so das, und genau das hat der Gottesdienst mit den Mahlzeiten gemeinsam. Beides ernährt uns. Beides lässt uns leben, auch wenn es uns vielleicht gar nicht so bewusst ist oder im Einzelnen erinnerlich. Und ich möchte jetzt zu Anfang beten. Vater, du hast uns als Gemeinschaft zusammengefügt. Und du hast das getan in unserer Unvollkommenheit, in unserer Müdigkeit, in unserer Bedürftigkeit. Und du hast es getan, damit wir eins sind in dir und durch dich. Damit wir ein Zeichen sind für die Welt. Damit die Welt erkennt, dass du aus so wenigem und so verschiedenem etwas so Gutes und Reichliches machen kannst. Und Vater, wir bitten dich jetzt, segne du auch diesen Gottesdienst. Und wir danken dir für all die, die hier sind. Und wir danken aber auch für die, die aus gesundheitlichen Gründen nicht hier sein können, weil wir doch eins sind mit ihnen. Amen. Und ich möchte zu Anfang den Bibeltext lesen, um den es heute geht. Er steht in der Apostelgeschichte 4, die Verse 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt Sohn des Trostes, ein Levit, aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Wenn dieser Bibeltext Gegenstand einer Bibelarbeit gewesen wäre, dann hätte ich die Gesprächsrunde mit der Frage eröffnet: Was stört euch an diesem Text am meisten? Und da gäbe es Verschiedenes anzumerken. Nun sollte es aber eine Predigt werden, also musste ich mir diese Frage selbst stellen und auch beantworten. Was stört mich hier? Nun, zuerst einmal stört mich die Erkenntnis, dass die am Anfang der Apostelgeschichte beschriebene Gemeinde, also die Urgemeinde in Jerusalem, ganz eindeutig nicht meine Gemeinde ist. Wenn man allerdings bei Theologen und gelehrten Bibelkennern nachliest, so trifft man auf die ziemlich einhellige Meinung, dass die Urgemeinde und die heutigen Gemeinden Jesu Christi in aller Welt überhaupt nicht vergleichbar sind. Die Urgemeinde in Jerusalem sei zwar das Urbild der christlichen Gemeinde, aber keineswegs das Abbild einer modernen Gemeinde und auch nicht ihr Vorbild. Da ich nicht zu den theologisch Gelehrten gehöre, darf ich als Laie die Frage stellen: Ja, warum denn eigentlich nicht? Zugegeben, die Entstehung der Urgemeinde ist schon ausgesprochen spektakulär. Jesus Christus lebte und lehrte. Er wurde gekreuzigt und starb. Er wurde begraben, auferstanden von den Toten und aufgefahren in den Himmel, nahm er Platz zur Rechten des Vaters. Und von dort aus wurde auf ganz besondere Weise der Heilige Geist auf die versammelten Jünger ausgegossen. Spürbar als gewaltiger Wind, hörbar als Brausen, sichtbar als Flammenzungen. Und dann kam es zu diesem einzigartigen Hörwunder. Predigt quoll aus den Jüngern heraus und alle der herbeigeeilten Menschen verstanden diese Worte, sie hörten sie in ihrer eigenen Muttersprache und das rüttelte die Menschen auf. Und dann kam die Pfingstpredigt des Petrus und der Heilige Geist überführte viele der Anwesenden, sodass sie nur noch rufen konnten: Liebe Brüder, was sollen wir denn tun? Tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi, war die Antwort. Und an diesem Tage bekehrten sich 3000 Menschen und ließen sich taufen. Die Urgemeinde war geboren. Was für ein Beginn! Auch spätere Erweckungen lassen sich an diesem Geschehen nicht messen. Aber im Grunde sind es doch auch heute noch dieselben Wirkmechanismen bei Bekehrung, Gemeindegründung und Wachstum. Es ist das Zusammenwirken von Predigt und Heiligem Geist. Damals bestand der Unterschied zwischen den ersten Christen und den anderen gottesfürchtigen Bürgern Jerusalems und auch der Unterschied zu den späteren Christengemeinden in der Art der Lebensführung. Gemeinschaft wurde ganz selbstverständlich gelebt. Nicht nur die bloße Teilnahme, nicht nur zu besonderen Zeiten oder bei bestimmten Anlässen, sondern andauernd, Tag für Tag, im Tempel und in ihren Häusern, überall. Und dabei ging es den Christen ja damals gar nicht anders, als es uns heute ergeht. Sie mussten genauso unterschiedlichen Anforderungen in ihrem Umfeld gerecht werden. Sie waren doch auch weiterhin Mütter und Väter. Sie waren Ehefrauen und Ehemänner, Mägde und Knechte, Beamte und Bauern, Händler und Handwerker und so weiter und so weiter. Doch all diese vielen verschiedenen Lebensbereiche waren nicht abgetrennt von ihrem Christsein, keine Alternative zum Gemeindeleben, sondern ein Teil davon. Der komplette Lebensvollzug in all seinen Bereichen war bis ins Kleinste durchdrungen vom Geist Christi. Die ersten Christen waren nicht Gemeindemitglieder, sie waren Gemeinde, Leib Christi, ganz und gar, mit Haut und Haar, ein Herz und eine Seele. Wäre ein Christ der Urgemeinde heute hier bei uns und wir würden ihm erzählen von Gottesdienst besuchen oder Teilnehmer zahlen bei Bibelstunden, Gebetsveranstaltungen, er wüsste überhaupt nicht, wovon wir reden. Die Gemeinschaft der Christen, Gemeinschaft mit Jesus, das war für die Urgemeinde nicht eine Frage von Zeit oder Gelegenheit, Lust oder Laune. Da gab es kein "Ach, auch das noch" oder "Ja, da muss ich erst mal schauen". Gemeinschaft war der Ausdruck des Lebens, des Überlebens, wie das Atmen auch. Doch wo ist die Quelle dieser starken Bindung, dieser Liebe zu Gott und zu den Geschwistern? Was treibt diese Liebe an, die da alles überstrahlt, die jeden Lebensbereich vollkommen ausleuchtet? Im Text steht, mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu. Es ist die Auferstehungskraft, diese Kraft, die den Herrn Jesus aus dem Grab geholt hatte. Eine Kraft stärker als jede Atombombe, nur dass sie nicht zerstört und zerreißt, sondern heilt und zusammenfügt. Diese Kraft des Heiligen Geistes war in den Aposteln wirksam und übertrug sich auf die gesamte Gemeinde. Diese Kraft wirkte weiter und wirkt auch heute noch. Nur wissen wir schon aus der Apostelgeschichte und auch aus der Geschichte der Christenheit, dass sich schon bald bei den Menschen eine gewisse Abnutzungserscheinung einstellte, eine Ermüdung. Es kam immer wieder zu geistlichen Einbrüchen mit nachfolgendem Streit, Missgunst, Rechthaberei, Geltungssucht und so weiter. Und es lohnt nicht, diese Tatsache zu beklagen, auch wenn einige der heutigen Ortsgemeinden Jesu Christi in manchen Fällen einen eher schwachen geistlichen Eindruck hinterlassen. Diese mächtige Auferstehungskraft, die im Heiligen Geist Gottes wirksam ist, sollte unsere Sehnsucht bleiben und unser tägliches Gebetsanliegen werden. Herr, stärke deinen Heiligen Geist, stärke deine Kraft in uns, damit wir mit dir über Mauern springen können. Und lass uns bitte mit den Mauern unseres Herzens beginnen. Eine andere Stelle im Text, über die man leicht stolpert, ist der Satz: Sie hatten alles gemeinsam. Es gibt durchaus Leute, die ernsthaft meinen, dies sei die Urform des kommunistischen Manifests. Da sei das gemeinschaftliche Eigentum aller an sämtlichen Produktionsmitteln und Gütern gemeint. Karl Marx würde weinen und tanzen vor Freude, könnte er es noch hören. Und in der Tat ist der Kommunismus eine attraktive Ideologie, solange nicht Menschen versuchen, sie in die Realität umzusetzen. Dann ist das Scheitern unausweichlich, wie die Geschichte leider beweist. Und auch ist dieser Satz, sie hatten alles gemeinsam, keine Vorlage dafür, dass in einigen Kirchen der Besitz der Gläubigen sehr großzügig vereinnahmt wird, um angeblich das Reich Gottes voranzutreiben. Auch Kirchenvorstände sind keine Übermenschen. Wie sollen wir uns dieses Sie hatten alles gemeinsam nun praktisch vorstellen? Um die Problematik aufzuzeigen, will ich eine kurze, völlig frei erfundene Geschichte erzählen, die sich hier zutragen könnte, wenn wir Urgemeinde wären. Also, nach dem Gottesdienst möchte ich nach Hause. Ich weiß aber nicht wie. Nun ist Gerold bekanntermaßen ein sehr freundlicher und hilfsbereiter Mensch, der wirft mir seinen Autoschlüssel rüber und sagt, nimm doch einfach meinen Wagen. Und das tue ich dann auch. Und zu Hause fällt mir ein, eigentlich wollte ich doch heute in Urlaub fahren. Naja, das Auto steht vor der Tür, der Motor ist noch warm, da werfe ich meinen Koffer hinten rein und fahre in Urlaub. Und im Urlaub geht mir das Geld aus. Da verkaufe ich den Wagen und mache weiter Urlaub und komme irgendwann mit der Bahn zurück. Und am Bahnhof steht Gerold und ruft, ey Mann, wo ist mein Auto? Und ich antworte, weg. Und damit wäre alles geklärt. Keine weiteren Fragen. Diese zugegeben etwas alberne Geschichte hinterlässt bei uns ein gewisses Unbehagen. Sie berührt nämlich unsere Angst vor dem Missbrauch unserer Gutmütigkeit und Freigebigkeit. Wenn wir schon auf unser Eigentumsrecht verzichten, so wollen wir doch wenigstens ein gewisses moralisches Recht behalten. Ob es uns bewusst ist oder nicht, das Recht spielt in unserem Denken eine sehr große Rolle. Besitzrecht, Gewohnheitsrecht, Bürgerrecht, Nutzungsrecht, Wegerecht und so weiter und so weiter. Und natürlich ganz besonders das Recht haben. Recht haben und auch behalten, um jeden Preis. Die Urgemeinde funktionierte jedoch anders. Recht und Gerechtigkeit, Bedeutung und Besitz, das waren alles freie Gaben Gottes. Somit trat auch das Eigentumsrecht des einen in den Hintergrund, während der Bedarf des anderen im Vordergrund stand. Es handelte sich damals also um eine bedarfsorientierte Gemeinschaft, im geistlichen wie auch im materiellen Sinne. In der Kraft des Heiligen Geistes konnten sich die Christen in Jerusalem von ihren persönlichen Interessen leichten Herzens trennen, um den Geschwistern, dem Reich Gottes und damit ihrem Herrn selbst zu dienen. Das Ego, die Selbstbehauptung wurde bei den Christen immer kleiner Und die Wesensart Gottes, die Liebe, trat immer deutlicher hervor. Für uns ist das heute wohl ein schmaler Grat. Auf der einen Seite die Notwendigkeit einer klugen Lebensvorsorge und damit eben auch einer materiellen Absicherung. Und ist nicht gerade dieses Versorgtsein in unserem Lebensumfeld auch ein Segen Gottes, auf den wir nicht verzichten, den wir nicht verachten sollten? Und auf der anderen Seite steht die Erkenntnis, dass letztlich nicht wir selbst für uns sorgen, sondern allein Gott sorgt für uns. Und allein darauf sollten wir vertrauen. Und außerdem stellt er uns dann noch Menschen in den Weg, macht sie damit zu unseren Nächsten, damit wir sie lieben wie uns selbst. Und das nicht nur in warmen Worten, sondern auch durch Wohltaten. Und so gibt es kein allgemein gültiges Konzept für eine gerechte Güterverteilung innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Es bleibt jedem einzelnen Christen selbst überlassen, empfänglich zu werden für das Wort und den Geist Gottes und sich von ihm leiten zu lassen mit aller Konsequenz. Besondere Beachtung schenkt Lukas dann noch einem Leviten, also einem Angehörigen des Stammes Levi namens Josef, der von der Insel Zypern stammte, bekannter unter seinem Beinamen Barnabas. Israeliten vom Stamme Levi hatten keinen Erbbesitz im Lande Kanaan. Ihnen standen vom Gesetz her nur 48 Städte mit etwas Weideland zur Verfügung. Doch seitdem waren circa 1200 Jahre vergangen. Zur Zeit der Apostelgeschichte lebten viele Juden, wie auch heute, außerhalb Israels. Und die Frommen und Vermögenden unter ihnen legten sich gerne einen kleinen Grundbesitz in der Heimat zu, um dort gegebenenfalls zu leben oder begraben zu werden. Und das alles verbunden mit der starken Hoffnung, so oder so, tot oder lebendig, zur Stelle zu sein, wenn der Messias dann endlich käme. Barnabas jedoch verkaufte seinen Acker. Dabei ging es nicht nur um die materielle Unterstützung für die Gemeinde, es war auch eine Zeichenhandlung. Sein Messias war schon gekommen. Seine Hoffnung war in Jesus Christus schon erfüllt. Und man könnte sich fragen, mit welcher Zeichensprache, mit welcher Lebenssprache drücken wir eigentlich unsere große Hoffnung aus? Menschen sehnen sich nach Sicherheit, Geborgenheit, Wohlstand, Gesundheit und Freude. Und das kann wahrscheinlich jeder hier voll und ganz unterschreiben. Doch wer seine Hoffnung in der Hauptsache an diesen Werten festmacht, der steht auf der falschen Seite des Lebens. Auf der anderen Seite steht Jesus Christus. Er bietet uns keinerlei weltliche Sicherheiten und Garantien an. Wenn wir ihm unsere Wunden zeigen und die Verletzungen, die wir erlitten haben auf unserem Weg, dann zeigt er uns seine Wunden, Zeichen seiner unermesslichen Liebe. Und wenn wir über das bedrohliche Chaos in dieser Welt klagen, bietet er uns seinen Frieden an, den es nur bei ihm gibt, auf der richtigen Seite des Lebens. Ich möchte diese Predigt gern abschließen, indem ich eine kleine Geschichte nacherzähle, auf die mich Hartmut freundlicherweise aufmerksam gemacht hat. Sie steht in einem Buch von Brennan Manning, einem Evangelisten in den USA und ehemaligem Franziskaner. Und die Geschichte geht so. Ein Wanderer kam auf seinem Weg an einen Abgrund. Ziemlich tief, ziemlich steil. So ging er zunächst an der Kante des Abgrundes entlang. Und da sah er, dass von einer Seite des Abgrundes zur anderen ein Seil gespannt war. Und auf diesem Seil balancierte ein Artist direkt auf ihn zu. Und als er noch genauer hinsah, da bemerkte er, dass dieser Artist einen Schubkarren auf dem Seil vor sich herschob und dass sogar eine zweite Person in der Karre saß. Nachdem dieses Gefährt auf sicherem Boden angekommen und der Fahrgast ausgestiegen war, bemerkte der Artist den erstaunten Gesichtsausdruck des Wanderers. Er lächelte und fragte: Glaubst du etwa nicht, dass ich dieses Kunststück noch einmal schaffe? Nach kurzem Zögern antwortete der Wanderer: Ich könnte mir vorstellen, dass du das vielleicht noch einmal hinkriegst. Der Artist lächelte etwas breiter und fragte: Bist du wirklich davon überzeugt, dass ich das noch einmal tun kann? Die Antwort des Wanderers war: Ja, ich glaube es. Prima, sagte der Artist. Ich bring dich rüber. Steig ein. Ein schrecklicher Abgrund. Ein dünnes Seil. Und Jesus sagt zu uns: Ich bring dich rüber. Steig ein. Amen.